Hallo, meine lieben ChangemakerInnen, PossibilistInnen und MitträumerInnen. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Huta, durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist. Menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Voller Freude spreche ich mit Dr. Kathi Ernst von Uja. Für die, die Uja noch nicht kennen, Uja ist eine Female Empowerment Company, die mit ihrem Unternehmertum gesellschaftlichen Wandel anstreben. Das machen sie, indem sie innovative und nachhaltige Produkte auf den Markt bringen, Frauen empowern, auf Diversität setzen und Qualität garantieren. Kathi ist für mich und bestimmt für viele andere Menschen ein Vorbild. Ein Vorbild mit ihrer klaren Art der Kommunikation, ihrer Zielstrebigkeit, ihrer menschlichen Perspektive auf Arbeit und ihren Wunsch, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Das spürt man in dem gesamten Gespräch und wenn man beiden auf Instagram folgt, dann merkt man das eigentlich in fast jeder Story und Post. Da ist eine gewisse Aktivität am Gestalten, am Kreieren und nicht nur am Konsumieren und Zuschauen und Beschweren, sondern man spürt den Aktivismus, der dahinter steckt. Und wir haben darüber gesprochen, welche Führungsrituale bei Uja jetzt eingeführt wurden, weil man aufgrund der Pandemie weniger Verbundenheit natürlich hatte und trotzdem das noch möglich ist, sich als Teil des Teams zu fühlen. Warum Instagram ihr Aktivismuskanal geworden ist, wie und warum sie die Periode enttabuisieren wollen, warum Frauen weniger Kapital bekommen und wie sich insbesondere Frauen auf einen Pitch vorbereiten können. Und natürlich, was für eine Gesellschaft sie sich für ihre Kinder wünscht. Das Gespräch, finde ich, das lädt so zum Nachdenken und Vorwärtsgehen an. Ich will gar nicht zu viel erzählen, habe einfach nur ganz viel Spaß an.
Guten Morgen, liebe Kathi. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen dürfen. Ich bin ein Riesenfan von den Ujas und von euch beiden, Christina und dir. Und ich glaube, ihr wisst es gar nicht, aber ihr seid für mich, als ich damals angefangen hatte mit dem Podcast, so die User-Personas gewesen, beziehungsweise Listener-Personas, dass ich gedacht habe, wer möchte ich, die meine Podcasts hören? Das war so ganz klar ihr. Und deswegen bedeutet mir das natürlich gerade extrem viel, mit dir zu sprechen, weil es ist noch nicht mal ein Jahr her, als ich diese Idee hatte. Und damals hätte ich nicht im Traum dran gedacht, uns zu fragen. Aber dann irgendwann dachte ich mir, komm, give it a try. Ja, nein, kann ja sowieso nicht kommen. Dann hattet ihr gleich zugesagt und ich dachte, okay, jetzt wird's wirklich wahr. Und dann ist es ja passiert, dass wir den Termin hatten und ich irgendwie eine andere Uhrzeit hatte. Und das war wirklich ein Horror an dem Tag. Ich bin um 19 Uhr schlafen gegangen. Ja, es war mein Geburtstag. Ich war vor meinem Sohn im Bett. Das ist, glaube ich, noch nie passiert.
Oh nein.
Ich war so gefrustet, dass ich einfach müde war und nicht mehr wach bleiben konnte. Aber meine Schwester und ihr Freund waren da. Die haben mir das auf jeden Fall verziehen und war dann auch in Ordnung. Und ja, ich bin froh, dass du trotzdem nochmal einen neuen Termin mit mir ausgemacht hast.
Ja, gerne.
Und bin voller Vorfreude auf das Gespräch, dich näher kennenzulernen. Und Genau, ich habe natürlich eine Periodenunterwäsche von euch. Ich liebe die und ich weiß noch, dass ich damals, bevor es euch gab oder bevor ich überhaupt wusste, dass es Periodenunterwäsche gab, habe ich immer meine hässlichste Unterwäsche genommen, wenn ich meine Periode hatte. Ne? Also ich habe nicht mal im Traum dran gedacht, eine schöne Unterwäsche zu tragen, wenn ich meine Periode hatte. Das gehörte irgendwie dazu. Und ich habe mich mal mit Freunden unterhalten, für die war das genauso.
Ja, absolut. Und
deswegen fand ich diesen Switch auch einfach mal total erfrischend und dass das was ganz Normales ist. Und daher an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank für dieses coole Produkt, das ihr auf den Markt gebracht habt.
Ja.
Und ja, genau, das ein kurzes Intro,
ja,
warum ich mich freue, heute mit dir zu sprechen. Und dachte mir, bevor wir so ins Deep Talk reingehen, fangen wir doch erstmal an mit einem kurzen Quiz über dich.
Mhm. Okay.
Ich weiß, du liebst Eis und daher fange ich doch direkt mit der Frage an. Welche Eissorte ist deine Lieblingssorte?
Pistazie.
Aperol Spritz oder Hugo?
Aperol Spritz.
Hunde oder Katzen?
Hunde.
Deine größte Inspirationsquelle ist?
Podcasts.
Wie sieht dein perfekter Morgen aus?
Bis 8 Uhr schlafen, dann aufwachen, einen Kaffee bekommen und mit meinen Kindern zusammen Bücher im Bett lesen.
Über welches Thema fällt es sogar dir schwer zu sprechen? Also was sind deine Tabus?
Ach, Tabus. Ich habe echt einen schweren Umgang mit Krankheit und Tod.
Was ist deine Superpower?
Meine Begeisterungsfähigkeit.
Wenn du für einen Tag Bundeskanzlerin sein könntest, welches Gesetz würdest du als erstes verabschieden oder entfernen?
219a.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Danke, das war's.
Ja.
Dann erzähl uns doch noch ein bisschen mehr über dich. Also wer ist Kathi? Welche Erfahrungen und Erlebnisse haben dich zu der Person gemacht, die du heute bist?
Das ist eine sehr große Frage. Ich fange mal an, ein bisschen zu erzählen und du kannst ja vielleicht sagen, ob dich irgendwas mehr interessiert oder ne, du denkst, deine HörerInnen irgendwas besonders interessant finden. Also ich bin in Deutschland geboren, in Hannover, bin aber schon als sehr kleines Kind mit knapp 2 Jahren nach England gezogen mit meinen Eltern. Mein Papa war Lehrer, der ist jetzt im Ruhestand, meine Mama Hausfrau. Und mein Papa hat angefangen, als Lehrer zu arbeiten an der deutschen Schule in England. Aber bin nicht auf die deutsche Schule gegangen, sondern meine Eltern haben uns einfach auf ganz normale englische Schulen da getan, auf die öffentlichen Schulen und haben uns auch komplett englischsprachig erzogen. Das war zu anstrengend. Damals Anfang der 80er, ich bin jetzt schon, ich werde ja 40 dieses Jahr, Anfang der 80er, gab es jetzt nicht so viele bilinguale Paare im Umfeld meiner Eltern. Und die fanden das sehr anstrengend und da gesagt, komm, wir erziehen die jetzt Englisch, die lernen schon irgendwann irgendwann Deutsch. Ja. So war es dann auch, als ich 12 war, sind wir zurückgekommen nach Deutschland. Ich konnte damals kein Deutsch.
Fließend Englisch.
Ja, ich konnte nur Englisch, ne? Also es war meine einzige Sprache, die ich konnte. Ich konnte Deutsch, glaube ich, recht gut verstehen. Also ich weiß noch, ich wurde in Förderunterricht getan mit mehreren türkischstämmigen Kindern. Und ich konnte Deutsch besser verstehen als die, weil ich mehr Exposure, also ich hatte schon mal Deutsch gehört, meine Großeltern reden gehört und so, ne? Aber ich konnte es nicht wirklich verstehen. Und naja, muss ich erstmal Deutsch lernen. So. Und dieses so ein bisschen hin und her hüpfen zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen habe mich dann weiter begleitet. Ich habe mittlerweile, glaube ich, in 7 Ländern gelebt, habe also auch schon in der Schulzeit bin ich dann nochmal alleine nach Amerika, bin dann im Studium nach Spanien, nach Argentinien, nach Kanada. Bin also wirklich, habe versucht, überall, wo es irgendwie ging, mal hinzuziehen, in Australien und bin eher so eine Weltenbürgerin geworden, würde ich sagen. Und das ist auch etwas, was mich total als Person geprägt hat. Also diese Eindrücke davon, dass die Realität, in der wir leben, nicht die einzige Realität ist, dass Systeme nicht überall gleich funktionieren, das habe ich sehr, sehr, sehr früh gelernt. Und das hat mich auch, glaube ich, sehr geprägt, so Sachen, die so sind, wie sie sind, nicht als gegeben hinzunehmen, sondern ja, auch mal in Frage zu stellen oder zu überlegen, geht das anders oder gibt es das anders oder, ne, also so ein bisschen nicht zu denken, dass meine Wirklichkeit oder der, in der ich mich gerade befinde, dass das die einzige Wahrheit ist. So. Naja, und dann habe ich, habe ich meine Schule letztendlich abgeschlossen, aber in Deutschland, in Hannover. Habe dann angefangen, BWL zu studieren, obwohl ich aus einem komplett BWL fern in Haushalt kam. Meine Eltern waren auch so ein bisschen überrascht. Und habe dann genau meinen Abschluss gemacht und bin dann direkt nach dem Studium als Unternehmensberaterin zu McKinsey gegangen. Das ist eine recht große Unternehmensberatung. Und da war ich dann auch ganze 12 Jahre. Wirklich lange und auch sehr gerne, ehrlicherweise. Ich habe da viele verschiedene Unternehmen beraten, hauptsächlich im Bereich, das nennt sich auf Englisch, heißt das Apparel, Fashion and Luxury, also wo es um Kleidung, Mode, Luxusgüter, also Konsumgüter allerfeinster Art geht. Was interessant ist, weil ich null so ein Markentyp war. Also es war auch, also ich kannte mich damit überhaupt nicht aus. Ich kannte mich auch Fashion echt wenig aus. Da lerne ich die letzten 2 Jahre total viel von Christine, die total das Fashion-Gen hat. Aber so, ne, das war für mich so. Aber ich fand diese Branche interessant. Ich fand die Leute, die da gearbeitet haben, interessant. Ich fand die Sachen, die man da noch verändern kann, interessant. Und habe da viel gemacht zum Thema Innovation in dem Bereich und so. Und Organisationsweiterentwicklung, Cultural Change und so. Das habe ich so gearbeitet. In der Zeit, in den 12 Jahren, habe ich auch meine 3 Kids bekommen. Die sind mittlerweile 7, 6 und 3. 2 Mädels, 1 Junge. Und als ich in der Elternzeit war mit meinem Sohn, mit meinem kleinsten Kind, da hatte ich eben, da begegnete mir Periodenunterwäsche. Und da habe ich eben genau beschlossen, die Firma zu verlassen und meine eigene Firma zu starten, zusammen mit Christine. So. Also das ist, glaube ich, so grob mein Werdegang. Und was ist sonst wichtig bei mir? Genau, ich lebe mit meinem Mann zusammen, der Papa der Kinder. Wir wohnen zusammen in Berlin. Er ist auch jemand, der viel auch in seiner Kindheit schon in verschiedenen Ländern gelebt hat, weswegen wir normalerweise auch mehrere Monate im Jahr versuchen, im Ausland zu leben, da zu arbeiten, weil das eben was ist, was bei uns beiden sehr tief sitzt, dieser Wunsch, so verschiedene Teile der Welt zu erleben und nicht nur zu reisen und rumzureisen, sondern auch einfach irgendwo so ein paar Monate an einem Ort zu sein und zu versuchen, zu verstehen.
Ja.
Wo wart ihr das letzte Mal und wie lange?
Das letzte Mal waren wir in 2019 3 Monate in Sydney.
Cool. Wie gefällt es den Kindern mit dem Reisen und woanders leben?
Ja, ich glaube, also die kennen es ja nicht anders. Also seitdem sie auf der Welt sind, machen wir das mit denen. Dadurch, dass ja meine erste Sprache Englisch ist, spreche ich auch Englisch mit den Kindern und mein ganzer Teil der Familie spricht auch Englisch mit den Kindern. Das heißt, sie verstehen und sprechen auch Englisch. Ja. Und wir waren auch deswegen immer in englischsprachigen Ländern, mit denen, seitdem es sie gibt. Damit sie sich eben da auch unterhalten können, verständigen können, mit Kindern sprechen können und sich da so ein bisschen einbringen können in das Land. Und das finden sie super. Und wirklich, also ich habe jeden Tag im Moment mit denen Gespräche darüber, wann fahren wir endlich wieder nach Australien.
Ja.
Und haben dann zwar erklärt, okay, das wird nicht so bald wieder kommen, weil mit Schulpflicht und so ist Australien schon ein bisschen weit.
Ja.
Und eine andere Zeitzone komplett und so. Das ist halt nicht so einfach und dauert einfach eine Ewigkeit, da hinzukommen. Aber nee, das ist für die auch ganz, ganz wichtig.
Ja, das heißt, du vermisst es wahrscheinlich jetzt, das Nichtreisen oder ihr als Familie und freut euch, wenn es endlich möglich ist.
Total. Ich meine, wir sollten eigentlich letzten Sommer, also 2020, sollten wir eigentlich die kompletten 6 Wochen Sommerferien, wollten wir nach Kanada ziehen, nach Vancouver. Und hatten da alles auch schon geklärt und organisiert und so. Und das schieben wir jetzt natürlich erst auf 2021. Jetzt wird dieses Jahr auch nichts mehr. Schon mal 2022. Also die Pläne sind da und das hilft total, finde ich, dass man nicht aufgibt, sondern dass man sie halt schiebt und dass sie einen Termin haben und das existiert und man denkt, das kommt irgendwann schon.
Ja.
Aber nee, auf der anderen Seite, aber ich bin wirklich in so vielen Dimensionen dankbar für die Situation, in der ich mich befinde, in dieser Krise, dass ich versuche, möglichst, also ich erlaube mir schon auch, mich zu ärgern, weil jeder von uns darf sich über die unterschiedlichen Sachen ärgern, die man gerade verpasst durch diese Krise, in der wir uns befinden. Ganz viele von uns verpassen einfach Erlebnisse, die uns keiner zurückgibt. Und darüber dürfen wir uns alle ärgern, die sind alle unterschiedlich, aber dennoch bin ich natürlich, was meinen Lebensalltag betrifft, in einer total privilegierten Situation und habe daher ehrlicherweise sehr, sehr wenig mich zu beschweren, was Corona betrifft.
Und unternehmerisch, hat sich da etwas geändert aufgrund von Corona bei euch?
Ja, klar. Also ich glaube, wir waren gut aufgestellt als Firma für die Situation, weil wir ja von Anfang an sehr dezentral gearbeitet haben, also orts- und zeitunabhängig. Das heißt, die ganzen so, es gab schon Videokonferenzen vorher. Wir waren alle gewohnt, einander nicht jeden Tag zu sehen. Mhm. Wir wussten, wie es funktioniert, wenn man nicht nebeneinander sitzt. Ja, das war bei uns was ganz Normales. Wir mussten jetzt nicht grundsätzlich unsere Arbeitsprozesse anpassen, was wir bei ganz, ganz vielen Unternehmen war. Ne? Ja. Also den ganzen Step, den hatten wir schon. Da hatten wir einen riesen Vorsprung. Was wir nicht hatten, ist sozusagen die Strukturen, wie man Beziehungen miteinander aufbaut, ohne dass man sich sieht. So. Und das haben wir auch mit einem gewissen Lag erst festgestellt, dass uns das fehlt. Also, dass es das ja nicht mehr gibt.
Ja.
Und da haben wir, glaube ich, in letzter Zeit sehr viel dazu gelernt. Also, wie kann man versuchen, Beziehungen aufzubauen, wenn man sich nicht physisch begegnet? Wo sind da aber auch Grenzen und wie kann man auch mit diesen Grenzen arbeiten? Und das ist jetzt so eher so dieses so Zusammenarbeitsthema und dann natürlich eine große Herausforderung, das ganze Thema ja, Operations, also die Produkte ranzukriegen. Ne? Unsere LieferantInnen, die sitzen ja quer durch Europa verteilt. Das ist jetzt nicht ein Lieferant, der uns einfach eine fertige Panty liefert, sondern wir haben zig LieferantInnen, die irgendwie verschiedene Teile der Panties produzieren, die wiederum schiffen die Sachen dann zu unserer Nähe rein. Und die Nähereien schiffen sie dann zu uns, alles innerhalb von Europa. Aber klar, wenn da ein Rädchen ausfällt, ne, und es sind immer wieder Rädchen ausgefallen, weil dann nochmal ein Betrieb in Quarantäne war, dann woanders, wo durften die nur mit einer geringeren Mannschaft, dann waren die Wege für die Transportwege zu, ja, keine Grenzen überquert werden. Also unterschiedlichste Themen, die natürlich eine Riesenherausforderung waren, operativ als Firma, ne?
Aber finanziell hattet ihr jetzt keine Einbußen dadurch?
Nee, ich glaube, auch da haben wir natürlich einen Vorteil, dadurch, dass wir ein komplett online-basiertes Business haben. Ne? Also es ist natürlich was ganz anderes, als wenn man jetzt einen Laden hätte, zum Beispiel. Und dass das Produkt sich auch ganz gut eignet für die Krise. Viele Leute haben uns auch berichtet, dass dadurch, dass sie jetzt gerade nicht rausgehen, sie hatten so ein bisschen, manche Leute können sich das ja nicht vorstellen am Anfang, ging mir übrigens genauso, als ich von dem Produkt erfahren habe das erste Mal. Ne? So, hä, wie soll das denn funktionieren, ja? Und ich kann mir genau vorstellen, dass es jetzt allen anderen gibt. Und viele haben sich dann wohlgefühlt, dass er so die Möglichkeit haben, das zu Hause einfach mal zu testen.
Mhm.
Weil sie halt nicht ins Büro mussten oder wo auch immer sie sonst hin müssen, in die Kita ausgehen, wie auch immer, sondern die konnten einfach mal zu Hause testen und dann, okay, cool, es funktioniert. Und dadurch war es eher so, dass die Leute mehr Interesse hatten an unseren Produkten als vorher.
Ja. Und kannst du uns noch mal ein bisschen mehr erzählen zu, was habt ihr denn ganz konkret gemacht, um die Nähe herzustellen und Verbundenheit herzustellen in der Distanz?
Im Team, meinst du?
Mhm.
Ja, also wir haben, einmal im Monat haben wir ein Team-Meeting, wo alle teilnehmen, auch alle WerkstudentInnen, wirklich alle kommen da hin.
Und da berichten. Was heißt alle? Wie viele seid ihr aktuell?
Wir sind knapp über 20.
Mhm.
Und da kommen wir alle zusammen. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir eingeführt haben während Corona, ist, dass wir am Anfang, ich glaube, fast eine Viertelstunde nehmen von dem und Reihe umgehen und jede von uns sagt, wie es ihr geht, auf einer Skala von 1 bis 10. Und auch wenn sie möchte, auch sagen kann, warum. Also, warum ist man jetzt 9 oder warum ist man eine 2 oder so. Und das verbindet ungemein. Und wir haben da auch schon alle schon viele Tränen verdrückt und miteinander und ne, Sachen miteinander geteilt, schöne Sachen, nicht so schöne Sachen. Und das schweißt halt schon total zusammen, dass man halt trotzdem so persönliche Sachen eben von Leuten mitkriegt. So, ne? Und das Zweite ist, dass wir wirklich ganz bewusst versuchen, dass wir mit den Leuten, die direkt mit uns arbeiten, also mit Christine und mir, aber auch unsere Führungskräfte, die Leute, mit denen sie arbeiten, dass sie sich schon regelmäßig sehen, auf dem Spaziergang zum Beispiel.
Ja.
Dass man einfach sagt, man trifft sich mittags und geht, ne, holt sich irgendwie eine Falafel auf der Hand oder sowas und geht mal eine Runde. Ja?
Ja.
Aber das haben wir ganz bewusst eingeführt, gesagt, nein, das müssen wir machen. Ja? Also klar, das ist jetzt irgendwie zusätzlicher Aufwand, aber das muss sein. Wir müssen uns begegnen, wir müssen uns sehen. Wir müssen halt versuchen, diese ganzen Kaffeemaschinen-Situationen irgendwie so zu simulieren. Mhm. Und jetzt mit den Schnelltests haben wir ja auch jetzt wieder das Office aufgemacht. Also wir haben immer sehr genau das Infektionsgeschehen im Auge und damit es ging, wenn es erlaubt hat, wieder versucht ein bisschen aufzumachen, also das doch wieder Und wenn es nur eine Person pro Raum ist oder so, ne, manchmal oder gar keiner. Im Moment ist es so, dass wir die Regeln haben, dass man mit einem Negativtest von dem Morgen selber ins Büro kommen darf. Aber wir haben eine Maximalbelegung von 2 Personen pro Raum. Mhm. Und das heißt, es sind 8 Leute maximal pro Tag überhaupt im Büro. Mhm. Und meistens sind es auch weniger, ne, weil die meisten kommen einmal die Woche dann rein. Mhm. Und genau. So.
Ist das auch der Grund, warum ihr sagt, orts- und zeitunabhängig okay, aber trotzdem in Berlin lebend?
Also das war ja schon vor Corona so, ne? Das ist halt ein Corona-unabhängiges Ding von uns. Genau, wir sind halt keine Remote Company. Ne? Mhm. Also Remote würde ja heißen, dass man sich gar nie sieht. Dass egal, irgendwas ist auf Bali, der nächste sitzt in Brasilien und ne, der andere sitzt irgendwie in London, keine Ahnung. Ja. Und genau das sind wir halt nicht. Weil wir eben sagen, unsere Zusammenarbeit soll auf einem sehr hohen Vertrauensniveau basieren. Wir kontrollieren nicht sehr viel. Wir lassen den Menschen total viel Freiheit in der Art und Weise, wie und wann sie ihre Arbeit strukturieren, angehen und so weiter. Und das geht eben nur, wenn man sich gut kennt. Mhm. Und wenn man sich vertraut. Ja? Mhm. Und jede, die hier anfängt, kommt erstmal einen riesen Vertrauensvorschuss. Wir sagen jetzt erstmal so, ich vertraue dir jetzt erstmal, muss jetzt erstmal was machen, damit das Vertrauen mir entnommen wird sozusagen. Und das geht, also wir merken einfach, dass es sehr, sehr schwer zu machen ist, wenn man sich gar nicht sieht. Mhm. So. Und deswegen haben wir das für uns so entschieden. Das macht ja nicht jede Firma so. Mhm. Ja, also jede Firma hat ja unterschiedliche Einstellungen zu, aber das ist unbewusst. Und deswegen finden wir es wichtig, dass die Person trotzdem in Berlin oder Berliner Umland, ist ja jetzt wurscht, leben, damit sie eben so einmal die Woche ungefähr einfach ins Büro kommen können oder jemandem begegnen können aus dem Team. Mhm.
Gefühlt habt ihr ja regelmäßig Grund zu feiern. Also sei es Preise, die ihr gewinnt, jetzt habt ihr erst 100.000 Kundinnen vor kurzem noch erreicht, Ökotext-Zertifizierung. Und ich hatte mich ja schon im Februar vorbereitet auf das Gespräch und dann jetzt wieder und habe gesehen, ihr habt einfach mal doppelt so viele Follower als vor 2 Monaten. Wie erklärst du dir den Erfolg?
Also Instagram ist natürlich ein Tier für sich sozusagen. Ja. Und Instagram ist halt einer von unseren sozusagen Endprodukten, an denen wir arbeiten. Ne? Wir sind ja Unternehmerinnen, aber sind ja nicht nur Unternehmerinnen, sondern wir sind ja auch AktivistInnen zu Themen rund um Female Empowerment, die uns wichtig sind. Und Instagram ist schon unser wichtigster Kanal, in dem wir eben diesen Aktivismus machen, ja, wo wir uns halt einsetzen für Themen, die wir wichtig finden für die für Female Empowerment, für das Umsetzen, die Umsetzung von vielen Bedürfnissen von Frauen, die einfach heutzutage häufig nicht so gehört werden. Und anscheinend findet das Anklang. Also Menschen finden das interessant, wenn sie dem begegnen. Sie finden nicht nur das Produkt interessant, sondern sie finden auch interessant, wie Christine und ich über unser Unternehmen berichten. Wir hoffen ja auch, dass es auch vielen anderen Menschen Gelegenheit gibt, zu überlegen, ob es nicht vielleicht was für sie wäre, zu gründen. Ja. Weil wir sind ja auch nur Menschen. Man sieht uns ja einfach jeden Tag und kann ja sagen, ja, guck mal, wenn die Kathi das hinkriegt, dann kriege ich das vielleicht auch hin. Oder diese eine Sache, die Kathi macht, die finde ich interessant. Vielleicht kriege ich die hin oder so. Ne? Oder vielleicht möchte ich das machen. Also einfach Menschen so ein bisschen mitzunehmen. Und anscheinend gefällt das Leuten sehr gut. Und natürlich, wenn dann Themen, die rund um unser Thema herum passieren, ne, rund um Female Empowerment oder feministische Themen sind, dann führt das häufig dazu, dass wir dann Zuwachs bekommen. Genauso wie jetzt die letzten 2 Wochen natürlich wegen dem Thema Pinky Gloves. Das dann natürlich, wenn wir uns dazu äußern, dass Menschen dann auf uns stoßen und feststellen, ach so, die reden regelmäßig über Themen, die mich interessieren, dann bleibe ich da. Dann abonniere ich diesen Kanal und tausche mich regelmäßig mit denen aus.
Ja, also ich meine, ihr seid ja jeden Tag zu sehen und ihr wechselt euch ab und ihr habt unterschiedlichste Themen, die ihr dort behandelt. Ihr nennt euch ja auch selbst eine Female Empowerment Company und geht ja gar nicht nur in erster Stelle um die Periodenunterwäsche, das ist ja nur ein Produkt von dem Ganzen. Und was mich wirklich inspiriert, also ich gucke mir das ja auch fast jeden Tag an, wenn ich auf Instagram bin, weil ich kriege von euch so ein Gefühl von, du schaffst das schon. Wir schaffen das und die Welt wird besser. Und ganz unbewusst merke ich, dass es mich jedes Mal auch trägt, mutiger zu sein, Entscheidungen zu fällen, weil es mir das Gefühl gibt von, wir kriegen das hin. egal was kommt, wir kriegen das hin. Du bist nicht allein. Genau, du bist nicht allein. Ja. Das ist das Gefühl, das ich da immer wieder bekomme. Und was ich mich dann manchmal frage, weil ich auch selbst Mutter bin und auch nicht immer dieselbe gute Laune habe, wie schafft ihr das? Wie schaffst du das, dich jeden Tag trotzdem oder jeden zweiten Tag so zu motivieren, um uns auch immer wieder mitzunehmen, abzuholen, zu motivieren, zu empowern, zu informieren? Gibt es so Tage, wo du denkst, oh, eigentlich heute nicht, aber okay, ich mach's trotzdem, es gehört dazu?
Ja, klar, also natürlich, naja, also weder Christine noch ich verstellen uns da drin, glaube ich. Es gibt nicht so die Kati auf Instagram und die andere oder so. Also wir sind halt, wer wir sind. Ne? Und manche Tage sind anstrengender und ich glaube, das merkt man uns dann auch an, wenn so ein Tag anstrengender oder stressiger ist oder so. Aber das Ding ist ja, dass die Sachen, die wir dort besprechen, das ist ja das, wofür wir uns begeistern. Das ist das ist halt unser Herzensthema. Ne? Das ist halt das, wofür wir halt morgens aufstehen. Das ist das, wofür wir unseren Job machen. Ja? Ja. Und daher ist es für uns, fühlt sich jetzt gar nicht so an wie, oh mein Gott, wie schrecklich, sondern, das muss ich sagen, es ist cool, weil es ist eine Opportunity, es ist eine Gelegenheit und ich glaube, daher fühlt sich das für uns einfach anders an.
Und war euch das aber schon immer, also als ihr dann angefangen habt zu gründen, habt ihr euch dann gesagt gehabt, und wir machen das auf Instagram und zeigen uns jeden Tag, dass es auch, dass die Marke wachsen kann?
Ja, nee, also so genau war der Zusammenhang nicht. Wir haben entschieden, dass wir uns auf Instagram zeigen und haben mit den Stories angefangen, weil wir wussten, dass das ganze Thema Periode ein Vertrauensthema ist.
Ah ja.
Also wir haben ja sehr, sehr früh überlegt, so, was sind die verschiedenen Attribute, die wichtig sind für unsere Marke, was wollen wir ausdrücken, was ist uns besonders wichtig, und immer wieder kam dieses Thema Vertrauen.
Ja.
Und gerade weil es ein tabuisiertes Thema ist, weil es ein intimes Thema ist, sehr, sehr intimes Thema. Aufgrund dieser zwei Sachen war das so, warum würde jemand unsere Produkte kaufen? So. Und dann haben wir gedacht, ja gut, also wenn die uns vertrauen, dann denken die wahrscheinlich so, okay, Katja und Christine, die werden mir jetzt schon keinen Scheiß andrehen. Das wird schon irgendwie Hand und Fuß haben. So. Und deswegen haben wir eigentlich angefangen, weil wir uns zeigen wollten und sagen, hey, guck mal, das sind wir. Das ist jetzt nicht irgendwie irgendeine komische Klitsche irgendwo, sondern das sind wir. Und ihr könnt uns vertrauen, ihr könnt uns beobachten dabei, wie wir hier dran arbeiten und uns glauben, dass wir unser Bestes geben. Und ihr könnt auch Fragen stellen, ne? Zum Thema hier in so einem Space, der safe ist, wo du nicht persönlich hinlaufen musst, wo du kein persönliches Gespräch führen musst, sondern wo du einfach nur eine Nachricht tippen musst. Und ich gebe dir einen Space, wo wir so Vertrauen entstehen lassen können, weil dieses Thema halt Vertrauen braucht. So, das war der ursprüngliche Gedanke. So. Dass daraus jetzt das geworden ist, was es heute ist, dass es sozusagen ein Kanal ist, mit dem wir Aktivismus betreiben, was sozusagen ein sehr großes Vehikel ist, mit dem wir gesellschaftlichen Wandel vorantreiben können, das haben wir damals nicht gesehen. Das ist erst so dazu geworden.
Ja, das stimmt. Du hattest jetzt schon Pinky Gloves angesprochen. Deswegen nur ganz kurz, würde mich natürlich interessieren, du hast es natürlich mitbekommen, dass vor kurzem das Produkt vom Markt genommen wurde. Was denkst du darüber? Ist das eine logische Konsequenz? Und was war eigentlich das Hauptproblem des Produkts und des Pitchs bei der Höhle der Löwen?
Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine logische Konsequenz ist, dass es vom Markt genommen wurde. Ich meine, es ist eine unternehmerische Entscheidung von der Firma. Ich glaube, ich hätte es auch total gut gefunden, wenn die gesagt hätten, wir überlegen jetzt mal neu und überlegen, okay, auf Basis des Feedbacks, das wir bekommen haben, was können wir denn kreieren für die Periode? Was ist denn tatsächlich ein Produkt, was noch fehlt oder so? Das wäre meine Idealvorstellung gewesen, wäre das daraus passiert, ja? Weil wie wir ja in unserem Video, das wir dazu gemacht haben, ja auch gesagt haben, finden wir es super für jeder Mensch, der sich irgendwie einbringt bei Themen, wo es um Frauenbedürfnisse geht, und jeder Investor, der dafür Geld gibt, das ist mega. Davon brauchen wir viel mehr. Und ich hätte mich total gefreut, wenn die das auch so gemacht hätten. Aber die haben einen anderen Weg gewählt und den kann ich auch total nachvollziehen. Aber dass das konkrete Produkt irgendwie nicht auf dem Markt ist, finde ich total logisch, weil wir, wie wir auch gesagt haben, viele Schwachstellen an dem Produkt gesehen haben. Aber ich glaube, was wichtig ist bei dem Thema, ist, dass wir aufhören, auf das Produkt zu gucken und vor allen Dingen auf diese Firma zu gucken, auf diese Gründer zu gucken, sondern erkennen, dass es ja nicht, dass es ja nur ein Zeichen ist, nur eine stellvertretende Debatte ist, für viel größere Probleme, die dahinterstehen, für die es sozusagen, die es aufzeigt. Ja? Und das sind eben Themen wie die Tabuisierung der Periode. Ja? Warum wird die Periode noch so tabuisiert? Warum haben Leute das Gefühl, sie müssten das verstecken? Warum wird Frauen suggeriert, dass es etwas ist, was sozusagen nicht gesehen, noch nicht mal in einem Mülleimer gesehen werden darf? Woher kommt das? Was ist das? Und dann im nächsten Schritt, finden wir das gut so? Ja? Wollen wir das als Gesellschaft so haben? Was können wir dagegen tun, dass das so bleibt? Also die Diskussion müssen wir führen, ganz unabhängig von dem Produkt. Und die zweite Diskussion, warum kommen Produkte auf den Markt, die für Frauen sind, die gar nicht die Sachen sind, die Frauen vielleicht brauchen oder wollen? Wo sind denn die Produkte, die Frauen brauchen und wollen? Welche sind die? Warum wird da so wenig geforscht? Warum kommen da so wenig Produkte hin? Wie können wir das verändern? Wer unterstützt uns dabei, dass die Probleme von Frauen rund um das Thema Menopause, rund um das Thema Endometriose, rund um das Thema weibliche Libido, ja? Also wo, das sind doch die Themen, die tatsächlich so viele Frauen betreffen, wo es keine neuen Sachen gibt. Warum passiert da nichts? Wie können wir damit machen? Das sind die Diskussionen, die eigentlich geführt werden müssen. Und das ist ja das auch, wo wir kommunikativ hin wollten. Ja? Also Pinky Gloves war einfach ein Beispiel, was vielen Leuten, glaube ich, sehr plakativ gezeigt hat, aha, das stimmt, da laufen viele Sachen anscheinend schief, weil sonst würde das da nicht passieren. So. Ja. Und ich glaube, da wurden sehr viele Diskussionen einfach losgetreten dadurch, die sehr gut waren. Ich glaube, viele Leute haben sich dann, haben es beschrieben, haben gesagt, wir unterhalten uns gerade hier beim Mittagessen in der Firma über Perioden, das haben wir noch nie gemacht. Ja. So, ne? Ja. Also genau das ist doch super. Ja? Ja. Was natürlich gar nicht geht, und das ist ja auch ein Teil der Geschichte, dass die Gründer anscheinend ja wirklich massiv bedroht worden sind, Nachrichten bekommen haben. Und das ist schon eine Sache, die mich auch beschäftigt hat, so wie kann man denn wie können wir als Gesellschaft lernen, im Online miteinander zu diskutieren, konstruktiv miteinander zu diskutieren, ja? Ohne dass das abrutscht in, ne, ohne dass irgendwelche Idioten sich dann diese Gedanken nehmen und daraus Hass machen. Ja. Ja? Und weil es ist ja trotzdem, gerade in Zeiten von Corona, ist eben der Online-Space eine der Hauptmöglichkeiten, in einen Diskurs zu gehen. Und wir als Gesellschaft brauchen Diskurse, wir brauchen Diskussionen, weil sonst bewegen wir uns nicht weiter. Aber wie können wir den Online-Space sicher machen, dass wir diese Diskurse führen können mit vollem Respekt vor jedem Menschen, der hinter einer Maschine sitzt? Ja? Und also ich glaube, da ist sehr viel Verantwortung in den Händen von jedem Einzelnen von uns, jeder Einzelnen, die es benutzt, aber auch bei den Plattformen, ne, dass sie einfach da stärker sich einbringen müssen, um eben Hate Speech und sowas auch einzudämmen, wenn es entsteht. Ja, aber da machen die meiner Meinung nach, also meine Erfahrung aus Lessenbach, auch gar nichts. Ja? Und genau, also das beschäftigt mich auch an dem Thema. Aber das ist das ist eben dieses Thema rund um die Plattform und Hate Speech. Aber bei dem Produkt und dem ursprünglichen Thema finde ich eben das hat die Gelegenheit gegeben, dass diese Themen Periodentabuisierung und warum gibt es eigentlich so wenig innovative, coole, gebrauchte Produkte für Bedürfnisse von Frauen, dass die doch genau da sehr gut aufgezeigt und diskutiert werden konnten.
Das dritte Thema war ja auch Gründerinnen und wie schwierig Gründerinnen es haben, Kapital zu bekommen. Ja. Das kam ja da auch nochmal auf und deswegen würde ich da gerne auch nochmal tiefer gehen, weil ich weiß ja, ihr steht da auch ganz klar dafür, dass wir mehr, also dass mehr Frauen auch gründen sollten, wenn sie es wollen. Und aktuell sehen ja die Zahlen eher so aus, dass so um die 15-16% sind. Und wir bewegen uns da ganz, ganz langsam irgendwie, dass da auch mehr dazukommen. Was wären dann so deine ganz konkreten Vorschläge, wie wir das ändern können? Also einmal Frauen das für sich ändern können und zweitens aber natürlich auch die Strukturen sich so verändern, dass das möglich ist und leichter ist.
Ja. Also ich finde, die einzelne Frau kann da herzlich wenig dran ändern und ist auch nicht ihre Aufgabe, da jetzt irgendwie das zu verändern, weil die Probleme nicht die Frauen sind, sondern das System. Also Frauen werden einfach im ganzen Finanzierungsprozess systematisch benachteiligt und gar nicht, weil irgendjemand das so möchte. Ja, das ist jetzt nicht eine böse Intention von irgendwelchen bösen Kapitalgebern, ja, sondern es ist einfach, das sind einfach Entscheidungen, die getroffen werden, die unbewusst ablaufen. Ja? Also Männern wird einfach viel mehr Gründungskompetenz zugeschrieben als Frauen. Frauen werden viel risikofokussiertere Fragen gestellt, wenn sie als Männern, die in so sehr opportunitätsgetriebenen Fragen gestellt werden, so, ah ja, und was ist die nächste große Wachstumswelle und was sind die Potenziale und so. Und bei Frauen wird ja, was ist das Problem, was ist die Konkurrenz, ne, was ist die Herausforderung und so. Und das ist alles mittlerweile in Studien nachgewiesen. Frauen kriegen viel weniger Geld für jeden Euro, ne? Also jeden Pitch im Schnitt kriegen dann Frauen weniger Geld, wenn sie überhaupt Geld bekommen und so. Und das sind einfach Systemfehler. Und ich glaube, wir sind jetzt, glaube ich, in der Phase jetzt gerade, wo wir diese Systemfehler einfach aufdecken und zeigen und uns nicht dann einfach alle darauf einigen, dass es die einfach gibt und dass wir sie doof finden. So. Und der nächste Schritt ist ja dann zu überlegen, okay, was machen wir jetzt damit? Ja, wie verändern wir denn die Systeme, dass das nicht mehr so ist? Und ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich glaube, da ist der Staat auf jeden Fall in der Verantwortung, dass die, es gibt ja viele staatliche Förderprogramme für Gründerinnen-Dasein und ich fände es super, wenn es da wirklich dedizierte Töpfe oder mehr Töpfe für Female-Led Businesses gibt, dass der Staat da auch ein bisschen mehr Verantwortung nimmt. Aber auch, dass private InvestorInnen sich Gedanken machen, wie sie denn ihre Quote an frauengeführten Unternehmen in ihrem Portfolio erhöhen können, indem sie sich zum Beispiel selber Quoten setzen. Und was ich jetzt aber schon gemerkt habe in Diskussionen in den letzten Wochen, ist, dass der soziale Druck auf InvestorInnen schon steigt. Also die spüren das schon. Also ohne, dass jemand ihnen eine Quote gegeben hätte formell, spüren die schon, dass sie komisch angeguckt werden, wenn sie nur in weiße Cis-Männer in ihren 30ern investieren. Ne? Mhm. Das spüren die schon. Und ich glaube, dadurch, man merkt, dass sie sich damit beschäftigen und dass sie das ändern wollen und mal gucken, wie schnell das geht. Weil neben dem Thema, das sich verändern muss, ist die Geschwindigkeit ja schon ein Thema. Mhm. Und das ist genauso wie bei einem Anteil der Frauen in Vorständen. Da gibt es unglaublich viele Parallelen zu dem ganzen Thema Frauen und Gründen. Also was sind die Hürden und wie verändern wir die? Wie lange können wir uns das leisten zu warten? Also wollen wir warten, bis sich das alles selber versucht zu reglementieren oder möchten wir gerne eingreifen, wie gesagt, durch Quoten oder durch andere Geschichten, dass das ein bisschen schneller geht, weil wir eben keine 100, 200 Jahre warten wollen, bis sich das verändert.
Und genau das ist es ja. Du hattest anfangs gesagt gehabt, die einzelne Frau kann wenig tun. Es muss strukturell passieren, systemisch passieren. Aber wenn wir warten, bis sich etwas verändert, dauert das vielleicht doch zu lange. Und vielleicht kann doch auch jetzt schon die einzelne Frau etwas tun. Ihr habt es ja auch gemacht, ohne dass ihr Kapital bekommen habt und seid gewachsen und gewachsen, weil ihr etwas Macht habt, woran ihr glaubt und zeigt es uns ja vor. Und gestern erst hattet ihr in dem Talk von Wirf auch nochmal gesprochen gehabt über das Thema Fearless sein. Glaubst du nicht, dass auch eine gewisse Art von Furchtlosigkeit, klingt vielleicht ein bisschen viel, aber von Mut und sich trauen trotzdem auch notwendig ist, bevor man wartet, bis die Strukturen so sind, dass es möglich ist?
Nee, absolut. Also das soll, die Tatsache, dass die Strukturen sind, wie sie sind, soll keine davon abhalten zu gründen. Es geht eher darum, man muss ja trotzdem wissen, welchen Kampf man kämpft.
Ja.
Also man sollte sich bewusst sein, zum Beispiel wenn man in den Pitch reingeht, dass sehr wahrscheinlich risikobezogene Fragen kommen werden und sich ganz besonders darauf vorbereiten und überlegen, wie kann ich diese Fragen dann drehen, dass es da um Opportunities geht und um Positives und um Wachstum und so. Ne? Also ich glaube, man muss ja einfach wissen, was sind die Herausforderungen, wie stelle ich mir diese, ne? Also wie gehe ich damit um? Also ich glaube, das müssen wir tun. Klar, also Fearlessness, ich glaube, jede Person hat mal Angst. Ich glaube, GründerInnentum hat ja auch immer was, es ist ja immer was Neues und Neues ist ja immer beängstigend zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, daher wird das auch für jede Gründerin, für jeden Gründer immer etwas sein, was auch mit Sorge und Angst und Zweifeln irgendwie auch verbunden ist, neben irgendwie großer Freude, Hoffnung, Aufregung und Spaß. Ne? Also ich glaube, es wird immer beide Seiten haben.
Würdest du dich selbst als Fearless beschreiben?
Nee, Fearless nicht, aber jeder Mensch hat Ängste, ne? Ist auch gut so. Also ist ja auch gesund, dass man sie hat. Aber ich habe kein Problem damit, Systeme in Frage zu stellen und zu versuchen, sie zu verändern.
Mhm. Und bist du mutig?
In manchen Sachen ja, in anderen nein. Also ich glaube, was Business betrifft, bin ich wahrscheinlich schon mutig.
Ja.
Weil es für mich so ein Bereich ist, wo ich mir selber viel zutraue, wo ich meine Fähigkeiten hoffentlich richtig einschätzen kann und wo ich auch weiß, zum Beispiel, das ist nicht alles für mich, mhm. Dann kann ich auch mal Risiko eingehen, mhm. Weil wenn das schief geht, dann geht auch irgendwas anderes sozusagen, ja. Mhm. Andere Bereiche, meine Familie, da gibt es halt keine Alternative, da bin ich wahrscheinlich nicht besonders mutig, weil es gibt nicht die Alternative, dass die nicht da sind oder dass irgendwas mit dem passiert, da bin ich weniger risikoaffin, sage ich jetzt mal.
Ja. Ihr strebt ja nach einem gesellschaftlichen Wandel an mit UIAS. Was für eine Gesellschaft würdet ihr euch denn wünschen, vor allem jetzt auf Hinblick mit euren Kindern? Was wollt ihr denen für eine Gesellschaft jetzt schon kreieren, idealerweise?
Ja, einfach eine freie Gesellschaft, ne, wo alle Menschen gesehen werden und alle Menschen möglichst gleichberechtigt leben können und ihr Leben erfüllen können. Also, dass jeder Mensch die Gelegenheit hat, sein Leben so zu leben, wie er oder sie es leben will, zum vollen Potenzial, das er oder sie hat. Und dass nicht so viele von außen vorgegebene Konventionen uns daran hindern, auszudrücken und zu werden, wer wir eigentlich sind. Ich glaube, das ist vor allen Dingen bei der Erziehung meiner Kinder, ist das mein Hauptding. Ich will, dass sie werden, wer sie sind. Und ich will nicht, dass sie werden, wer sie denken, dass die Gesellschaft will, dass sie sind. Weißt du, was ich meine?
Ja, total weiß ich, was du meinst. Und denk mir, das ist echt schwierig. Also gerade in der Erziehung vielleicht noch etwas leichter, aber wenn man dann rausgeht, ist es so schwierig, weil ja nicht jeder mit dem Blick auf die Welt guckt.
Nee, total, total. Und das gehört auch dazu, finde ich dann so, also ich kann auf keinen Fall Erziehungstipps geben, ne? Also auf gar keinen Fall. Aber ich versuche meinen Kindern halt auch darauf vorzubereiten, zu sagen, so sehen wir das und ihr werdet Menschen begegnen, die das nicht so sehen und die das anders sehen. Das müsst ihr auch akzeptieren. Mhm. Ja? Und das müsst ihr auch hinnehmen. Aber ihr dürft es hinterfragen und ihr dürft da Fragen zu stellen und ihr dürft euch wundern darüber, ne? Und mit ihnen darüber diskutieren. Aber das existiert. Weil die sollen ja auch in keiner, meine sollen nicht in so einer Blase aufwachsen, wo sie denken, ja, so ist die Welt. Und dann danach treten sie ja raus und dann kommt es zur Stelle. Sondern ich versuche auch jetzt das so zu machen. Mit Corona ein bisschen schwierig, aber ich finde es auch gut, wenn sie mit ganz vielen verschiedenen Leuten in Kontakt kommen, die ganz unterschiedliche Einstellungen auch haben. Mhm. Auch vielleicht zum Beispiel in der Kita, dass manche Leute da vielleicht auch andere Erziehungs- und Einstellungsgrundsätze haben als wir. Weil ich finde, das ist einfach, die Realität ist so, dass es nicht alles immer so abläuft, wie du das gerne in deiner kleinen Bubble hättest. Und das müssen sie auch lernen, damit umzugehen und ihren Platz darin zu finden, für sich einzustehen, für die Sachen, die ihnen wichtig ist da drin, ne? Mit mir natürlich an der Seite, aber genau, und ich würde mir einfach wünschen, dass nach und nach halt einfach so eine Welt entsteht, wo wir nicht so viele Boxen haben und Erwartungen haben, die wir Leute reintun, dass wir Leute einfach so sein lassen, die Person sein lassen, der sie sind.
Und jetzt vielleicht nochmal Parallele zur Arbeitswelt. Ich kann mir vorstellen, dass du dir das dort genauso wünschst, ne? Dass jeder einfach so sein kann, wie er oder sie möchte. Und die Frage ist, und wie macht man das dann ganz konkret als Führungskraft, Leute so anzunehmen, wie sie sind, mit einer Vision, die man hat?
Also ich glaube, es ist schon so, dass nicht jeder Mensch in jede Firma reinpasst. Sondern jede Firma hat ja eine Kultur. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Menschen findet, die zu dieser Kultur passen und sie dann aber in ihren eigenen Arten so umarmt, wie sie sind. So, zum Beispiel bei uns, dadurch, dass wir dieses orts- und zeitunabhängige Arbeiten haben, müssen die Leute sehr selbstbestimmt arbeiten. Und entscheiden sehr viel selber. Die müssen sehr viele Entscheidungen selber treffen, ne? Was sie als nächstes tun, was sie priorisieren, wann sie uns einbeziehen und wann nicht. Und das ist ein Grad an Autonomie, das ganz viele Leute toll finden, aber ganz viele Leute auch total stressig finden.
Ja.
So. Und das ist voll okay. Ja, und dann ist das aber vielleicht nicht die richtige Firma für unsere, die richtige Person für unsere Firma. Das hat nichts damit zu tun, dass die Person nicht gut wäre oder so, sondern es passt einfach nicht in unser System sozusagen. Mhm. Also wir suchen halt zum Beispiel einfach Leute, die sehr viel Eigengestaltungsspielraum haben wollen und das toll finden und daran aufgehen und aufblühen. So. Aber zum Beispiel innerhalb von diesem Rahmen dann, ob die Person zum Beispiel lieber morgens oder abends arbeitet, ob die Person lieber alleine oder mit viel Lärm, ob die Person jemand ist, die gerne strukturiert oder jemand ist, der gerne lieber Sachen so auf den letzten Drücker ganz schnell macht oder so. Ne? Das sind Sachen, das macht die Vielfalt halt von einem Team aus. Und das, da zelebriere ich jede Art. Und wir versuchen dann immer halt unsere Systeme so einzustellen, dass möglichst jedes dieser Präferenzen auch Platz hat. Mhm. Ja, wie auch immer die sind.
Mhm. Mhm. Ich überlege gerade, ob deswegen, mal gucken, ob es eine Frage wird oder einfach nur ein Gedanke. Wenn man eine bestimmte Kultur hat und trotzdem jeder so sich sein kann, aber in diese Kultur passen muss, ob es wirklich möglich ist, Diversität mit reinzubringen oder ob es dann doch wieder einseitig wird. Weißt du, was ich meine? Also nee, klar, dieses Morgens- und Abendsarbeiten, das kann ein Unterschied sein, aber ob man nicht doch dann ähnliche Charaktere oder ähnliche Gedanken, also Menschen mit ähnlichen Gedankengängen hat, wenn man doch in ein System reinpassen muss.
Naja, also Systeme haben ja viele verschiedene Elemente, ja. Und bei uns ist ja eine der wenigen Elemente ist ja sozusagen dieser Selbstgestaltungswille, ja, so der Bock. Und ich glaube, manche Systeme sind halt sehr viel strenger und haben auf sehr vielen Dimensionen Regeln und wir haben halt nur so manche Regeln. Und ich weiß gar nicht, ob es Unternehmen kann, die gar keine haben, sozusagen, keine Leitplanken oder so, weil ich glaube, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht. Weil dann hast du ja keine Kultur.
Ja, genau.
Alles machen, nur wie sie wollen, hast du gar keine. Man braucht so einen gemeinsamen, irgendwie so ein bisschen roten Faden brauchst du schon.
Ja.
So.
Ja.
Aber was total berechtigt ist, ist die Frage, wie du trotzdem Diversität reinholst, wie in allen anderen Sachen. Also wir zum Beispiel haben ja keinen einzigen Mann, der bei uns arbeitet.
Genau. Das wäre eine Frage,
Genau, und das stört mich total. Mhm. Ja, ich möchte unbedingt Jungs, Männer hier bei uns im Team haben. Wir haben keine. Und das liegt daran, dass sich keine bewerben. Ja? Mhm. Wir versuchen Plattformen zu benutzen, die von allen Geschlechtern benutzt werden und es bewerben sich keine Männer. So. Mhm. Und klar, ich verstehe, wo die Herausforderung liegt, ne? Ist ein Frauenclub, ein Frauenthema und sowas. Aber es gibt ja auch Frauen, die in Fußballvereinen arbeiten, wo Stereotyp Männerthema ist. Also ich weiß es nicht. Ja? Also es geht ja in beide Richtungen. Und das ist etwas, was mich schon total wurmt, dass wir es nicht geschafft haben, einen Mann zu recruiten für unsere Firma. Und das ist, was mich sehr beschäftigt. Ja? Also ich würde auch, total gut finden, wenn wir auf allen Dimensionen mehr. Also wir haben Menschen verschiedener Nationen bei uns. Mhm. Das ist ja schon mal super. Wir haben auch Women of Color bei uns. Mhm. Wir haben auch Leute mit unterschiedlicher sexueller Orientierung. Mhm. Also es gibt viele Bereiche, wo ich weiß, dass wir verschiedene Dimensionen an Diversität haben bei uns im Team. Wir haben verschiedene Altersgruppen. Mhm. Ja? Also ist nicht so arg gestreckt, aber so von so 20 bis 40 schon immerhin. Ne? Aber trotzdem könnten wir auch ein bisschen älter, ein bisschen jünger vielleicht einmal sein. Aber ja, wie auch immer. Also so, aber Gender, da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht gut aufgestellt.
Und glaubst du, das könnte sich ändern oder was müsste sich ändern, damit sich Männer angesprochen fühlen?
Ich weiß nicht, sagst du es mir. Ich habe da schon viele Sachen probiert.
Ja.
Ich habe da schon viele Sachen probiert und ich habe es anscheinend noch nicht geknackt.
Ja, ja, aber ich habe auch überlegt, ob das jetzt eine natürliche Selektion ist, ob das Zufall war oder ob es an dem Produkt liegt, warum keine Männer da sind. Aber wenn man sich aber auch andere Unternehmen anguckt, wo es um Frauenprodukte geht, sind auch nicht so viele Männer zu sehen. Daher habe ich keine Antwort dazu, aber ich überlege mir mal was, weil es hat mich tatsächlich auch beschäftigt, weil ich natürlich geguckt habe und es waren nur Frauen, dachte mir, oh, wie kriegt man die denn da rein? Weil ich glaube, das bringt nochmal einen Unterschied, ne? Wie die auf Dinge blicken. Total. Auch wenn das Produkt jetzt nicht für sie ist, aber wie viele Coaches, die auch für Produkte arbeiten oder Unternehmen arbeiten und die Produkte benutzt man selber nicht, was auch immer das am Ende ist, ob es jetzt geschlechterspezifisch oder nicht geschlechterspezifisch ist. Genau, du hattest mal gesagt gehabt, ihr reitet gerade auf so einer Welle. Mhm. Und dir gefällt es auch gerade auf dieser Welle zu reiten. Erzähl mal, wie fühlt sich das denn ganz genau an?
Also ich glaube, diese Firma zu führen ist schon so ein Abenteuer, als ob man sich irgendwann auf ein Surfbrett gestellt hätte und irgendwie hört die Welle nicht auf, so, ne? Mhm. Und die macht immer wieder komische Windungen und Wellungen, die man sich vorher nicht vorstellen konnte, und mal ist sie, ne, mal irgendwie geht's langsamer, als man denkt, dann geht's plötzlich super schnell und dann kommt plötzlich so ein Riesenthema, das man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und so. Ja. Und, aber es ist halt die ganze Zeit total aufregend, ne? Weil du bist halt auf dem Surfbrett und es ist voll aufregend. Es ist die ganze Zeit total die Freiheit, ne? Weil du spürst einen Wind in deinen Haaren und so, genauso fühlt es sich an, halt diese Firma zu schmeißen. Und es macht total Spaß. Mhm. Ne? Es ist einfach eine riesengroße Freude. So. Mhm. Und man weiß nie, was kommt. Es ist einfach nur so, wann hört die auf, die Welle? Oder ne? Also, wo führt die noch hin? Und so, es ist einfach ganz viel so, ja, so fühlt sich, also fühlt sich einfach an, diese Firma zu leiten.
Ja. Und gibt es so ein Ziel, wo du gerne hin Wellen reiten möchtest?
Nee, ich glaube, so das eine Ziel gibt es nicht. Also klar, es gibt halt so dieses feministische Endziel, dass wir alle gleichberechtigt sind, ne? So. Mhm. Aber für die Firma an sich kann ich das gar nicht so sagen. Wir haben viele Ideen, wir haben viele Produkte, wir haben viele Gespräche, die wir noch führen wollen. Wir haben viele Menschen, die wir noch einstellen möchten. Ich finde es auch total cool, Arbeitsplätze zu schaffen zum Beispiel. Das ist so eine Sache, die mich total erfüllt als Arbeitgeberin. So, es gab diese Arbeitsplätze vorher nicht, jetzt gibt es sie, weil es uns sorgen dafür, dass Menschen ihre Miete zahlen können, ne? Irgendwie Altersvorsorge haben können, sich Klamotten kaufen können, wie auch immer. Ne? Also wie cool. Das gab es vorher nicht, so, also dieses Loch, was wir jetzt da gefüllt haben. Und da einfach so weiterzumachen und weiter so viel Spaß daran zu haben. Es ist gar nicht so, dass wir sagen, bis da und dahin muss das und das erreicht sein, oder das gibt es bei uns eigentlich nicht.
Ja. Ich habe mich gerade gefragt, so, du warst ja in einer Unternehmensberatung, McKinsey. Ich glaube, viele kennen McKinsey. Mhm. Und dann davon raus. Und jetzt Uja. Mhm. Wie viel hast du davon mitgenommen? Also von der Unternehmenskultur oder von den Strukturen oder von Routinen oder Traditionen? Und was war dir besonders wichtig zu sagen, und das wollte ich unbedingt schon mal machen, und deswegen wagen wir gerade da was komplett Neues, auch in Hinsicht von wie wir führen und wie das Unternehmen aufgestellt ist.
Ja, also klar, ich habe unfassbar viel mitgenommen. Ne? Also über 10 Jahre mit einem Job, der wirklich sehr auch vereinnahmend ist natürlich, prägt einen natürlich total. Also ich glaube, wahrscheinlich meine kompletten Arbeitspräferenzen und die Art und Weise, wie ich Probleme strukturiere, wie ich Projekte angehe, ne, ist natürlich 110%ig einfach davon geprägt. Auch sehr viel, wie ich Entscheidungen treffe, wie ich Personalentscheidungen treffe. Ich habe ja auch sehr viel bei McKinsey auch Leute angestellt oder Personalprozesse begleitet und so weiter. Also das hat mich auch sehr stark geprägt. So wie erkenne ich Leute, die zu mir passen? Wie helfe ich mir, mich selber weiterzuentwickeln? Ne, diese ganzen Themen haben mich auch sehr stark bei McKinsey begleitet und sind jetzt auch natürlich ein Riesenthema hier bei uns in der Firma. Was wollte ich anders machen? Also ich wollte halt, ich wollte nicht mehr so viel durch die Gegend reisen. Mhm. Das meine ich mehr.
Ja.
Und ich wollte, ich wollte etwas machen mit Impact, aber Impact hatte ich da auch. Man hat natürlich als Unternehmensberater total krassen Impact, weil man arbeitet halt an den ganz großen Themen mit ganz großen Firmen, ne? Also viele Sachen, die in der Zeitung stehen, die Unternehmen an großen Sachen machen, sind halt mit Unternehmensberatern zusammen gemacht. Und das Gefühl zu haben, so Teil zu sein von großen Dingen, die Sachen verändern, fand ich schon immer faszinierend. Aber ich wollte halt was verändern für Frauen.
Ja.
So, und das ist natürlich schwieriger in dem Kontext, da so einen Gender-Blick auf das auf Unternehmen zu haben. Weil es gibt ja ganz wenige Unternehmen, die sich nur, die sich viel mehr Empowerment sozusagen auf die Fahne geschrieben haben. Mhm. So. Daher, genau, war das noch eine Sache, die ich sehr gerne haben wollte, ja.
Mhm. Super. Vielleicht noch mal die letzte Frage, bevor ich zu der Abschlussfrage komme, weil ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich dir die Frage stellen soll oder nicht. Und dann hatte gestern Verena die Frage gestellt. Verena Paust hat dir die Frage gestellt. Und da ging es ja um das Thema, gerade als Gründerin, oder als Frau, egal in welcher Position man am Ende ist, geht es ja darum, dass man mehrere Rollen hat. Und die eine der Rollen, die einen doch zeitlich und emotional aufreiben und vielleicht nicht so geplant immer ist, ist ja die Mutterrolle. Mhm. Und wie organisierst du dich jetzt ganz konkret mit deiner Mutterrolle und das Unternehmen so zu führen, wie du das gerade machst. Mhm. Und dann in dieser Corona-Zeit mit 3 Kindern.
Ja, also ich kann verstehen, dass du nicht wusstest, ob du mir die Frage stellst, weil ich frage, weil ich meine, mein Mann hat eine Firma vor mir, 5 Jahre vorher, und er hat noch nie diese Frage gestellt bekommen. Ne? Ja. Und es ist einfach, ich finde es total berechtigte Frage, aber die sollten halt auch alle Männer gestellt bekommen, weil die Antwort, weil die sind total relevant, diese Diskussion.
Aber die Jungs haben mir auch also ich habe für mich überlegt, okay, stelle ich die Frage ja oder nein? Und dann hat sie Verena gestern gestellt und dachte, gut, dass sie das im Intro nochmal gesagt hatte, dass das trotzdem etwas ist, was Frauen beschäftigt und vielleicht sie davon abhält, in die Selbstständigkeit zu gehen. Voll, und deswegen habe ich mir zumindest vorgenommen und ich stelle jedem Mann, der Kinder hat, genau dieselbe Frage.
Genau, das ist gut. Wie machen wir das? Also das hat verschiedene Wendungen genommen im Moment. Also wo befinden wir uns? April 2021 ist der Status so, dass ich arbeite quasi Vollzeit. Also gut, wenn man gründet, arbeitet man mehr als Vollzeit. Mhm. Ne? Die ganze Zeit beschäftigt, aber sag ich mal, in Meetings verplant oder dass meine Zeit verplant ist, ist montags, dienstags, donnerstags bis ungefähr 3. Danach verbringe ich den Nachmittag mit den Kids. Mittwochs und freitags habe ich lange Tage normalerweise, wo es also kein Ende gibt. Die Zeit, die ich arbeite, sind sowohl mein Mann als auch eine Nanny für die Kinder zuständig. Mhm. Also haben wir 3 Kinder und meine große Tochter, die macht Homeschooling. Und das ist bei ihrer Schule sehr anspruchsvoll, sodass mein Mann wirklich komplett sich einfach um sie kümmert und guckt, dass sie da gut durchkommt und auch eine Trilliarde andere Themen macht, die für uns als Familie relevant sind. Ne? Also Finanzen, Versicherungen, alles. So, ne? Er managt einfach, er ist Familienmanager, macht die Kinderarbeit mit der Großen. Und dann haben wir ja die Kleinen beide aus der Kita rausgenommen jetzt im Moment, weil wir können, weil wir eben auch eine Nanny haben jetzt seit ein paar Monaten, die eben mit den beiden eben dann die Vormittage bis früher Nachmittag verbringt. Aber alle im gleichen Haus, ne? Also alle zusammen. Oder so. Aber das hält mir dann den Rücken frei, dass ich dann eben arbeiten gehen kann. So ist die Situation im Moment, weil mein Mann eben gerade nicht erwerbstätig ist. Der hat seine Firma verkauft vor ein paar Jahren und hat jetzt Ende letzten Jahres aufgehört, da zu arbeiten. Und da haben wir eben lange überlegt, ob er jetzt direkt wieder das nächste Ding macht. Wir haben beschlossen, dass es jetzt wahrscheinlich eine Phase ist, wo es gerade gut wäre, wenn einer von uns zu Hause präsenter sein kann, und haben dann eben zusammen entschieden, dass er das sein wird und dass ich deswegen jetzt erstmal arbeiten gehen kann und er eben dann zu Hause jetzt mir den Rücken frei hält. Davor, also die ersten 5 Jahre seiner Gründung, er war glaube ich am Ende 8 Jahre da, aber die ersten 5 Jahre seiner Gründung habe ich die Rolle eher eingenommen, ja. Da war ich häufig in Elternzeit, ne, weil gerade ein Kind, weil ich hochschwanger war oder Kind gerade geschlüpft oder so. Mhm. Und habe auch dann Projekte und Sachen bei McKinsey gemacht zwischendurch, die nicht so anspruchsvoll waren. Mhm. Ja, wo ich halt mehr Raum hatte, dann sozusagen zu Hause mehr so präsenter zu sein. Er war sehr viel im Event-Business gehabt, sehr, sehr viel gereist, quer durch Europa, Teile Wochenenden weg, so und so. Und da habe ich halt eben sozusagen geguckt, dass ich dann zu Hause alles am Laufen halte. Und jetzt ist es eben andersrum. Mhm. Letztes Jahr war aber in dem Sinne anstrengend, weil letztes Jahr war er natürlich noch in seinem Unternehmen und ich war bei uns in der Firma und wir hatten eine Nanny. Das war schon am Rande des Unmöglichen, ja, weil zwei Menschen. Aber uns in der Firma, wie gesagt, hat sich sehr erfolgreich entwickelt, auch zu den Anfängen von Corona, aber hatten natürlich diese ganzen operativen Probleme. Und bei der Firma meines Mannes ist natürlich alles in Anführungsstrichen zusammengebrochen, weil ein Event-Business in Corona ist schwierig. So. Mhm. Und das heißt, wir hatten beide eigentlich genug zu tun, um 100 Stunden die Woche zu arbeiten, ohne Probleme. Aber wir hatten plötzlich die drei Kinder, 24 Stunden am Tag, und wir hatten genau gar keine Unterstützung. Ja. Und das war hart. Das war richtig hart, weil da kam ja auch keiner von uns aus unserer Verantwortung raus. Da war auch nichts mit Krankschreiben oder so, weil das geht nicht. Ja, es geht nicht. Unsere beiden Mitgründer sind auch Eltern und da gab es jetzt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, sorry, ich muss mal für mich was machen, kannst du für mich covern oder so, was ja normalerweise bei uns der Fall ist. Aber wir waren alle einfach komplett unter Wasser und die Kinder zu Hause und keinerlei Unterstützung. Also keine Kita, keine Großeltern, keine Babys, gar nichts. Und das war schon, das war ein Dreivierteljahr, das war schon hart. Ja. Das war schon hart. Und deswegen haben wir auch dann am Ende gesagt, ah, wir nehmen jetzt eine Nanny, weil so geht es nicht weiter, also weder für uns noch die Kids. Und B, wir, er macht jetzt erstmal keine Erwerbstätigkeit, sondern Care-Arbeit. Ja.
Und ich bin froh, dass ich dir die Frage gestellt habe, weil genau darum geht es ja, dass man unterschiedliche Lebenswahrheiten darstellt. Mhm. Und das ist ja was ganz anderes, wie ihr das gerade vorlebt, als jetzt vielleicht so Mainstream. Und das zu hören, zeigt einem einfach nur mal die Möglichkeit, das gibt natürlich auch. Es gibt einfach unterschiedliche Wege. Und wenn man eine andere Person fragt, wird sie wahrscheinlich wieder was ganz anderes erzählen. Und eröffnet einfach nur noch mal den Horizont.
Ja, ja, sehe ich auch so. Ja.
Super, dann geht's doch direkt los mit der mit den drei Abschlussfragen. Ja. Und gut. Die erste ist, wie stellst du dir die Arbeitswelt in 10 Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
Also die Arbeitswelt, oder ich sag mal die Wirtschaft in 10 Jahren stelle ich mir so vor, dass ich hoffe, dass sehr viel mehr Unternehmen sich auch gesellschaftlich einbringen und nicht damit zufrieden geben, nur Geld anzusammeln. Sondern halt auch Veränderungen umzusetzen in der Welt und in der Gesellschaft. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen dort als ArbeitnehmerInnen Platz finden, die eine Begeisterung dafür finden und die sich selbst in ihrer Art und Weise, wie sie gerne arbeiten, dort aufgenommen werden und sich einbringen können.
Und glaubst du, ist das realistisch? Also nee, hast du
Ich will mir auf keinen Fall da sein. Also no way, Jose. Nee, das wird noch länger dauern. Aber du, wir müssen halt anfangen irgendwie.
Ja. Ja, so. Ja, ja. Die zweite Frage, die ist etwas privater, persönlicher. Wie sollen dich die Menschen in Erinnerung behalten, wenn du nicht mehr da bist?
Ja, als jemand, der der versucht hat, irgendwie was Vernünftiges beizutragen, der nicht einfach nur da war, sondern tatsächlich auch irgendwie was so einen Impact hatte. Ob das jetzt ist, weil meine Kinder coole Menschen werden hoffentlich, die irgendwie auch was Cooles tun oder ne, dass meine Firma irgendwie viele Leben berührt und etwas schön macht, dass ich irgendwelche Reden irgendwo halte, wo irgendwer sitzt und denkt, cool, jetzt mache ich irgendwas anders als vorher. Also ne, das ist einfach ein Mensch, der einen Unterschied gemacht hat. So.
Ja, I love it. Die letzte Frage, welches Unternehmen, Buch oder Person würdest du gerne meinen Podcast hören wollen und warum? Fällt dir jemand ein?
Bei dir? Ach, ganz viele Leute fallen mir da ein. Ja, aber ich habe jetzt gerade gestern Why We Matter von der Week, ich hoffe, ich sage ihren Nachnamen richtig, zu Ende gelesen und dieses Buch ist einfach so faszinierend und toll und bereichernd und sie auch als da sind ja auch viele persönliche Geschichten drin und dann auch sie als Person und ihr Werdegang und ihr Leben finde ich einfach so interessant und bereichernd. Und daher finde ich es toll, wenn du sie sprechen wirst.
Ja, super. Vielen Dank. Also ich danke dir für das Gespräch. Es war unglaublich. Ich gehe beseelt in den Tag hinein und einfach nochmal so kurz als Feedback. Du machst jetzt schon einen Impact und einen Unterschied in den Leben vieler Menschen aus. Und das merkt man ja wirklich vor allem mit euren täglichen Instagram-Stories. Das hat einfach Magie. Und da ist so ein, das ist Balsam für die Seele. Oh, und daher ist das schon getan. Ich danke dir vielmals und euch vor allem für das, was ihr macht. Das macht schon in meinem Leben einen großen Unterschied aus.
Ach, danke schön, dass du das sagst.
Ja. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
Ja, ich dir auch. Bis dann.
Tschüss.
Welcome back aus dem Gespräch mit der wunderbaren Kathi. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ist diese Frau nicht einfach toll? Vielleicht bist du ja jetzt auch Fan. Falls du menstruierst und noch keine Periodenunterwäsche hast, kann ich dir das nur empfehlen, wirklich. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Und das ist keine bezahlte Werbung, sondern wirklich Werbung aus Überzeugung. Ich danke dir, liebe Kathi, für das schöne Geschenk, das du mir gemacht hast. Denn ich habe am 3. Mai 2020 meine erste Podcast-Folge veröffentlicht. Also ich feiere sozusagen Einjähriges und hätte nicht im Traum gedacht, mit so unglaublich tollen Menschen in Interaktion zu gehen. Der Podcast, der ist für mich ein Format geworden, mit dem ich erst einmal gelernt habe, meine Stimme zu benutzen, meine Vision von einer menschlicheren und zugleich erfolgreicheren Arbeitswelt ein Stück näher zu kommen und dir mit demselben Wunsch zu zeigen, du bist nicht allein. Wir sind viele, wir schaffen das. Wir fangen an, gemeinsam. Deswegen möchte ich einfach Danke sagen, danke für dein Support, das Zuhören und deinen Anteil daran haben, dass diese Welt besser ist. Ich freue mich auf noch weitere Podcast-Jahre. Schreib mir gerne, wenn du eine Person oder ein Unternehmen oder ein Buch dringend in meinem Podcast hören möchtest oder du mir einfach Feedback geben willst und mit mir teilen möchtest. Darüber freue ich mich immer. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz schönen Tag. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Uta.